Willkommen beim Podcast Fugenkratzen. Dabei kann man in die Tiefe gehen oder auch nicht. So wie im wahren Leben auch. Wir beschäftigen uns hier mit Fragen, die das Leben manchmal so stellt.
Hallo Susanne.
Hallo Andrea.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Ich habe eine Wanderung gemacht.
Oh, das in deinem Tempo.
Ich bin ja nicht gerade die Schnellste, aber ja. Ich war gut dabei. Es geht rund runter. Ja, ja. Ich habe auch wahnsinnig Muskelkater. Aber was viel schöner war die Unterhaltung, die ich währenddessen hatte. Weil da nimmt man ja wieder mal so viel mit.
Ja, deswegen bist du wahrscheinlich auch relativ schnell von A nach B gekommen.
Genau. Ja, wirklich. Ich habe es nicht gemerkt. Währenddessen, weil man sich so intensiv unterhalten
hat. Ja, das glaube ich. Guck mal, nächstes Jahr gehen wir dann Hermann zusammen. Dann.
Oh, auf gar keinen Fall.
Das sind auch nur 5 Stunden.
Ja, trotzdem, das schaffe ich nicht.
Nein,
definitiv nicht. Also, ich habe eine Geschichte mitgenommen und das finde ich ganz cool, die verschiedenen Sichtweisen irgendwie dazu zu bekommen. Und zwar erzähle ich mal, da stand jemand an der Bushaltestelle und hat etwas beobachtet. Mhm. Ja? Und zwar, da waren so 2 Jugendliche und auf diesem Mülleimer an dieser Bushaltestelle, da stand halt ein Glas. Mhm. Irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Altglas-Ding stand da. Und die Jugendlichen kamen dahin und sie hat schon geguckt und wusste schon, was wahrscheinlich kommt. Und was haben die Jugendlichen gemacht?
Runtergeworfen.
Genau, haben es mit dem Finger angedüpft und haben es natürlich von diesem Mülleimer runtergeworfen. So, jetzt meine Bekannte, voll ausgerastet. Hat gesagt, seid ihr bescheuert, wie könnt ihr nur, das kann doch nicht wahr sein. Und da hat die voll angemacht, also richtig heftig. Und da waren aber noch 2 andere, die an der Bushaltestelle da saßen, die gar nichts gesagt haben.
Okay.
Dann hat sie aber den einen, das war ein Mann und eine Frau, hat sie den Mann mit reingenommen und gesagt, was sagen Sie denn dazu?
Okay.
Und das war dann schon wieder ganz cool, weil der hatte dann auch in Anführungsstrichen die Eier in der Hose. Und hat gesagt, er findet das total respektlos. Findet das auch respektlos, wie die Jugendliche dann mit ihr sozusagen geredet haben oder umgegangen sind. Mhm. Und dann waren sie wohl etwas stiller. Und da war wohl noch eine andere Frau, die war aber sehr zurückhaltend und die hat wohl auch so ein bisschen was gesagt, aber hat sich das ein bisschen rausgehalten. Mhm. Und meine Überlegung war, oder als sie so diese Geschichte erzählt hat, was da so passiert ist, war so mein erster Instinkt, oh mein Gott, das sind ja Konflikte. Ich würde, glaube ich, niemals da so aus dem Impuls, kam aus dem Impuls heraus, das hat sie sich ja nicht vorher überlegt, die da so anmachen. Mhm. Ich wüsste gar nicht, wie ich reagieren würde, weil ich bin ja sehr harmoniebedürftig, ich bin ja sehr konfliktscheu oder Konflikte bedeuten für mich so ein bisschen Bedrohung. Mhm. Und ich hätte das auch nicht gut gefunden. Und mein Impuls war direkt, aber schau doch mal, man kann das ja vielleicht anders lösen, so ein bisschen diplomatischer. Und man kann das vielleicht auch die Jugendliche anders ansprechen und versuchen, die irgendwie da abzuholen, wo sie sind, bla bla bla. Das war so mein erster Impuls. Okay. Und im Nachhinein habe ich gedacht, nein, das war doch eigentlich mit der Energie, mit der sie es da rübergebracht hat, ist ja auch angekommen. Das heißt jetzt nicht, dass sich das Verhalten dieser Leute jetzt ändern wird, aber sie haben in irgendeiner in der Form diese Energie in dem Moment abbekommen und haben auch irgendwie mitbekommen, okay, das war vielleicht doch scheiße oder keine Ahnung. Vielleicht haben sie sich auch eher in die Abwehrreaktion gegangen und sagen, es ist mir doch scheißegal, was die sagt oder was sie tut, ich mache das trotzdem irgendwie weiter. Aber wie hättest du reagiert?
Erstmal die erste Sache, die ich dich noch fragen wollte, war denn oder gab es denn... Oder haben die Jugendlichen daraus was gemacht? Also haben das Glas quasi aufgehoben? Weil dann wäre das ja wie eine Konsequenz gewesen, weißt du?
Das war ja alles voller Scherben. Das war
ja aber das, weißt du, Kinder lernen ja manchmal auch durch Taten, wie ich das mal so schön nennen soll, ne? Vielleicht wären sie dadurch eher zum Nachdenken gekommen und hätten gedacht, vielleicht mache ich das nächste Mal nicht mehr, weil das wäre ja ihr Wunsch gewesen. Weil sonst geht man ja nicht in Konflikte rein, weil sonst, wenn man nicht möchte, dass sich ein Verhalten ändert, dann könnte man es ja auch einfach übersehen.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt, ne, was du sagtest. Man geht in Konflikte rein, um etwas zu ändern oder um jemanden von seiner Meinung zu überzeugen.
Genau.
Aber das ist ja eigentlich auch schon fatal, weil das funktioniert ja nicht. Weil ein Konflikt Konflikt entsteht ja nur, wenn jeder auf seine Meinung beharrt oder wenn jeder auf seiner Position bleibt. Deshalb kommt es ja auch zum Streit und deshalb kommt es zum Schlagabtausch und zum Gefechtsabtausch. Und deshalb hat man ja immer das Gefühl, okay, ich muss noch ein Argument bringen und noch ein Argument und noch ein Argument. Und der andere bringt dann Gegenargumente. Mhm. Wahrscheinlich sind die beide total stichhaltig, aber es wird keiner von den, also die Jugendlichen, die werden jetzt nicht sagen, oh ja, das tut uns ja so leid, auch wir haben gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und das ist ja, das war in unserem jugendlichen Leichtsinn. Wird niemals passieren.
Auf gar keinen Fall.
Die würden sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie die Situation geendet ist, ne?
Ja.
Aber die würden sagen, Dicker, ist mir doch egal, scheiß drauf. Weil der Mann hat ja auch gesagt, dass sie sie so respektlos behandelt haben, dass er das auch nicht so gut findet. Aber deshalb, das ist ja das Ding der Konflikte, ne? Man versucht immer, seine eigene Position in irgendeiner Form zu verteidigen. Das ist ja wie ein Kampf mit einem Säbelzahntiger. So. Und das wird ja nicht passieren. Das heißt, immer diesen Wunsch zu haben, dass der andere etwas daraus lernt, so nach dem Motto, ich mache das jetzt, damit der andere sein Verhalten verändert. Es ist immer der Wunsch, aber das ist ja nicht die Realität.
Genau. Dann kommt noch hinzu, sie waren zu zweit. Wären sie alleine gewesen, sage ich dir, hätte es der oder diejenige nicht gemacht. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Zu zweit ist man ja auch immer stärker. Ne?
Ja.
Man fühlt sich bestätigt in dem, was man tut. Und man ist nicht alleine. Ne?
Ja.
Also, ne? Und deswegen ist es, ich glaube, es ist natürlich auch so eine schwierige Sache. Was wollte ich damit überhaupt bezwecken? Bei denen war es mit Sicherheit auch eher so Langeweile.
Ja.
Weißt du? Und das ist ja so eine ganz schwierige Kiste. Wenn man, was weiß ich, zum Beispiel mit dem Partner oder mit den Kindern Konflikte ausfechten möchte, dann möchte man ja schon, dass sich was ändert, weil sonst würde man ja nicht einen Streit anfangen, oder was heißt Streit, eine Diskussion anfangen, weil einen das ja zu Hause stört. Bei denen könnte man ja sagen, ja, was interessiert's mich?
Ja.
Aber um nochmal auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, ich wäre so wie du gewesen, weil es passiert, also so erstens weiß man heutzutage nicht, wie reagieren so Jugendliche mittlerweile, ne? Also da muss man ja auch manchmal echt vorsichtig sein. Dann vielleicht auch als Frau, auch wenn es vielleicht so ein doofes Argument ist, aber manchmal.
Nein, das ist, glaube ich, kein doofes Argument, weil es immer noch der Realität entspricht.
Ja, glaube ich auch, ne? Und wie du schon sagst, wenn man keinen hinter sich stehen hat oder mit mehreren ist, dann fühlt man sich halt stärker, ne? Wenn man mit mehreren ist. Und wie du auch sagst, Was will ich bezwecken? Bei denen werde ich keine Verhaltensänderung hervorrufen, nur weil ich sage, schaut mal, was ihr da gemacht habt. Ne?
Ich glaube, dieses Bezwecken, also es war ja aus einem Impuls heraus. Ne? Das würde mir ja dann auch nochmal bestätigt. Dazu hat sie ja sich nicht vorher überlegt,
genau,
wenn ich das jetzt machen, dann reagiere ich so und so, sondern es kam aus diesem Impuls heraus. Und ich glaube, es gibt auch solche Menschen, die bewundere ich auch so ein bisschen, die sind so nicht angreifbar. Also was heißt nicht angreifbar? Also anders erklärt, die haben einen Impuls, oder so jetzt wie bei ihr, die geben das mit einer so Wahnsinnsenergie raus, dass du dich da als Gegenüber gar nicht so gegen wehren kannst. Und den Leuten passiert auch meistens gar nichts. Nur wenn sie sich unsicher werden, wenn sie sagen, oh, soll ich jetzt was sagen, soll ich jetzt nicht was sagen und eigentlich müsste ich ja jetzt was sagen, oh, komm, ich sag jetzt mal was, dann ist das mit so einer Unsicherheit wahrscheinlich verbunden, obwohl man es versucht, stark rauszubringen, dass es aber von der Energie ja gar nicht so überzeugend rüberkommt und der Gegenüber sich denkt, also was war das denn jetzt? Was willst du mir denn eigentlich sagen? Aber wenn man das wirklich so mit, mir kann jetzt überhaupt nichts passieren und ich bin da völlig von überzeugt und was, das geht irgendwie gar nicht und ich stehe da 100% dahinter mit allen Konsequenzen, die irgendwie kommen, dann hat man, glaube ich, so eine Ausstrahlung, dass ein Gegenüber, den vielleicht schon so ein bisschen eingeschüchtert wird.
Aber nur, was ich eben gesagt habe, wenn man alleine ist, wenn man zu zweit ist und dann je nachdem, wie alt man ist und man sich gerade halbstark fühlt, ist es einem egal.
Ja, natürlich ist es situationsabhängig. Ne? Aber was ich total gut fand, sie hat ja dann noch jemanden, der da total auch mit unbeteiligt war, einfach mit reingezogen.
Ja,
also um sozusagen ihre Position wahrscheinlich noch zu stärken. Es hätte natürlich auch total in die Hose gehen können, dass dieser Mann gesagt hätte, ich mische mich da nicht ein oder wäre weggegangen oder in irgendeiner Form, weil er hat ja gar keine Anstalten gemacht, sich da irgendeiner Form mit dran zu beteiligen, aber sie hat ihn gezwungen, sozusagen damit reinzugehen.
Auf der anderen Seite, ich glaube, solche Menschen brauchen wir natürlich auch im Alltag, eben um, ich meine, das kann ja auch unseren Kindern meiner U-Bahn passieren, dass sie von anderen oder wo auch immer quasi angegriffen werden oder wie auch immer und dann brauchen wir solche Menschen, die dann aufstehen für unsere Kinder. Das Glas hätte auch was ganz anderes sein können.
Genau.
Also deswegen bewundere ich solche Menschen, Menschen auch mega, weil nur durch solche Menschen haben manchmal wir einfach auch Glück im Leben. Ne?
Ja, oder man hat irgendwie das Gefühl, okay, wenn jemand so nach vorne prescht, dann kann ich mich dahinter stellen. Dann
ja,
kann
ja,
ich
genau.
diese Person oder diese Energie stärken.
Ja.
Von alleine würde ich das aber nicht schaffen.
Ja.
Oder ich würde es auch nicht machen.
Halt, ja, ja, ne? Genau, das stimmt.
Und das ist ja ganz oft dann so eine Dynamik, so eine ganz, ganz schnelle Dynamik, die dann entsteht. Ne?
Ja.
Einer ist derjenige, der sozusagen aus der Masse heraustritt und dafür einsteht oder irgendwas macht. Und dann ist es aber so ein Initiator dafür, dass alle auf einmal dahinter stehen und alle sich dann sozusagen in der Gruppe stark fühlen oder stärker halt.
Ja, das stimmt. Das erinnert mich an eine Geschichte von meiner Tochter. In der Klasse ist es häufig relativ schmutzig wohl, ne? Weil so 2, 3, 4 Kinder einfach so ihren Müll neben sich fallen lassen. So. Und dann war die Konsequenz des Lehrerteams, dass die Kinder dass alle Kinder länger bleiben müssen und diese Klasse aufräumen müssen oder putzen müssen, beziehungsweise nicht aufräumen, sondern putzen. So, und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das ja ungerecht ist für die, die eben nichts machen. Ne? Und nein, aber das Lehrerteam beharrte darauf, dass alle Kinder länger bleiben und eben auch alle Kinder diesen Klassenraum putzen. Und die nicht beteiligt waren, haben noch versucht, quasi mit Argumenten zu sagen, aber warum denn alle? Was soll der Lerneffekt dann sein? Mhm. Ist der Lerneffekt, okay, wenn einer Schmutz macht oder wenn einer Mist macht, müssen alle quasi dafür herhalten.
Für die Gruppe sozusagen.
Für die Gruppe,
ne?
Herhalten. Mhm. Ne, das wäre so gewesen, wenn von den 2 Jugendlichen nur einer das Glas, und wovon ich jetzt mal ausgehe, dass nur einer das Glas berührt hat, der andere aber nichts gemacht hat, musste er trotzdem theoretisch herhalten oder so.
Ja,
so,
er musste ja auch herhalten.
Genau, er musste auch herhalten, ne, genau. Er hätte ja auch vorher sagen können zu seinem Kumpel, ey, mal, du siehst jetzt so ungefähr das Glas, lass es bloß stehen, ne. So, das heißt, auch da in dieser Gruppe mussten alle herhalten. Und was sollte der Lerneffekt sein? Weil die Kinder, die es verursacht haben, die haben sich ja gedacht, ach, ist ja wunderbar, dann helfen ja alle mit. Mhm. Und die Kinder, die nicht beteiligt waren, waren sauer auf die Kinder, die es gemacht haben und so weiter. Also ich finde, das ist ja auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl, ne?
Total. Und das ist wirklich schwierig, ja.
Genau. Und deswegen, und egal, ob es jetzt die 2 Jugendlichen waren oder eine ganze Gruppe oder wie auch immer, es ist total schwierig, solche Konflikte zu lösen und auch die Konsequenzen daraus.
Besonders, es ist ja immer so, man trifft ja so binäre Entscheidungen. Das ist ja immer ein bisschen fatal, wenn man eine Entscheidung trifft, die nur aus Ja, aus Nein besteht oder aus Schwarz, aus Weiß oder nur so oder nur so.
Ja.
Und das sind ja oft binäre Entscheidungen. Man verlernt so ein bisschen die Fähigkeit, sich noch eine andere Entscheidung mit dazu zu holen. Also wenn ich jetzt dieses Beispiel mit diesem Klassenverbund nehme, sagt man, okay, entweder alle für einer für alle.
Ja, okay.
Ja, also entweder die ganze Klasse oder nur die, die es betroffen hat.
Ja.
Aber es gibt ja ganz, ganz viele andere Sachen, die man installieren oder andere Möglichkeiten, die man noch in Betracht ziehen lassen
kann. Auf jeden Fall.
Also das finde ich dann manchmal ein bisschen schade, dass es immer entweder nur das eine oder das andere gibt. Und dann zum Beispiel jetzt, was dieses Beispiel mit der Klasse angeht, hätte man sagen können, okay, was haltet ihr von, wenn wir regelmäßige Dienste jetzt einführen? Ne?
Zum Beispiel, ne? Wäre ja eine Idee gewesen, ne?
Genau,
jedes, weiß nicht, 2-3er-Gruppe ist einmal in der Woche dran oder so, egal ob sie das verursacht haben oder nicht, ne?
Genau, weil dann ist jeder halt einfach mal dran. Das wäre noch eine Möglichkeit. Oder die ganze Gruppe mit einzubeziehen und sagen, okay, welche Möglichkeiten seht ihr denn auch, ne?
Ja.
Was habt ihr für Ideen? Wie kann man das lösen? Anstatt von oben etwas überzustülpen, was entweder dieses Schwarz-Weiß, dieses Ja, Nein und dieses Entweder-Oder.
Ja.
Und das ist ja auch, ist es in allen Situationen so, das mit dem Glas ist ja auch, da hätte man das, also es hätte ganz, ganz viele Entscheidungen halt geben können. Gut, aber das ist natürlich dann auch impulsgesteuert und viele Sachen sind ja auch impulsgesteuert. Wenn es solche Sachen sind, die häufiger vorkommen oder so ein Grundproblem in einer Gruppe ist, wie gesagt, dann kann man vielleicht mehrere Optionen irgendwie darstellen. Im Endeffekt muss aber trotzdem jemand die Entscheidung treffen, welche Option gewählt wird. Ne? Aber wenn es so impulsgesteuerte Situationen sind, dann ist es halt impulsgesteuert. Dann kann man in dem Moment nicht überlegen, okay, was für Optionen habe ich denn jetzt noch? Schreie ich jetzt oder lasse ich es sein? Gehe ich jetzt darum ein oder mache ich es nicht? Oder
Wollte ich nämlich gerade sagen, die Kinder, die im Klassenraum Müll fallen lassen oder auch dieser Junge, der das Glas runterschmeißt, hat sich mit Sicherheit nicht vorher Gedanken gemacht, was könnte ich jetzt mal machen? Das Glas, ja, ne? Was könnte ich jetzt mal runterschmeißen?
Aber das war ja auch impulsgesteuert.
Genau, das meine ich mit, das war ja auch impulsgesteuert. Da kann man ja nicht sagen, okay, das war eine logische Konsequenz aus irgendwas, weißt du? Also selbst wenn man mit dem in Dialog gegangen wäre, ja, warum hast du das gemacht? Hm. Ja, weiß ich auch nicht, wäre nur die Antwort gewesen.
Ja,
ne?
Genau.
Also das ist natürlich auch total schwierig, da irgendwie Lösungen kannst du eh nicht finden. Eher, du musst das Bewusstsein für irgendetwas stärken oder wie auch immer, oder hervorrufen überhaupt erstmal. Ne? Sonst könnten wir als Erwachsene ja auch ständig irgendwie irgendwas machen, wo wir Bock drauf haben. Ah ja, jetzt schmeißen wir mal irgendwas auf die Straße, damit ein Auto einen Unfall macht oder so. Machen wir ja auch.
Nein.
Ne?
Okay, bei Jugendlichen ist natürlich das Gehirn noch was anderes. Ne?
Ja,
entschuldige ich das immer noch so ein bisschen nach dem Motto, die wissen nicht, was sie tun.
Ja, gut,
aber das müssen sie ja auch lernen. Ne?
Wollte ich gerade sagen. Ja. Also je nachdem, wie alt man ist, wissen sie ganz sicher, was sie tun. Ne?
Ja, definitiv.
Also ich meine, das sehe ich ja bei mir bei der Arbeit. Also da kriegst du jeden Tag irgendwas. Also was meinst du, wie viel Müll da überall rumliegt, obwohl daneben ein Mülleimer steht?
Ja.
Weißt du, da fragst du dich doch auch, warum wirft man es nicht in den Mülleimer statt daneben, oder?
Ja, es sind manchmal auch so diese gesellschaftliche Regeln und gesellschaftliche Normen, wo man sich halt, wie gesagt, so ein bisschen einfügt. Und wenn es dann, ich meine, es gibt ja auch, wie gesagt, einmal dieses, das war ja was Fremdes, das waren ja fremde Menschen oder fremde Jugendliche, mit denen sie irgendwie gar nichts zu tun hatte und hat sich sozusagen da eingemischt. Komplizierter wird es ja dann auch noch, wenn es irgendwie um Gruppen geht, die sich untereinander kennen oder Konflikte in den Freundschaften, Partnerschaften oder was weiß ich, das wird ja dann noch viel, viel komplizierter, weil dann noch diese ganze emotionale Beziehungsebene kommt ja dann auch noch dazu. Ne?
Ja, das stimmt. Und ich glaube, es hat natürlich auch so ein bisschen was mit deinem geschützten Raum zu tun. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass bei meiner Arbeit da irgendwie was neben dem Mülleimer geworfen wird, dann sage ich eher was. Schau mal, da ist ein Mülleimer, dafür ist der gemacht, damit man den Müll in den Mülleimer tut. Während man ja in der freien Wildbahn, so nenne ich es jetzt mal, glaube ich, sowas nicht so schnell sagen würde, einfach weil man einfach manchmal denkt, okay, was kommen da so für Konsequenzen, oder?
Das ist es. Das habe ich mir, wie gesagt, bei diesem Beispiel auch überlegt. Diese Angst, die direkt so geschürt wird, ne? So diese, okay, in welcher Position befinde ich mich? Bin ich überhaupt in der Lage, wenn ich mich jetzt wehre oder wenn ich was dazu sage, die Konsequenzen dafür zu tragen, dass ich vielleicht angegriffen werde? Also das sind ja in Millisekunden irgendwelche Abschätzungen und dann ist es ja total typabhängig, ne? Was wir am Anfang ja auch schon hatten. Was für ein Typ bist du? Und ich, wie gesagt, wäre vom Typ ja wahrscheinlich jemand, der in diese Vermeidung gehen würde oder in die Harmonisierung gehen würde. Und ich habe mich wirklich diese Frage ganz, ganz lange gestellt oder sehr, sehr, ja, doch über bestimmte paar Stunden habe ich mir die gestellt und auch mir versucht, diese Situation wirklich vorzustellen. Und ich bin immer noch zu keiner Lösung gekommen, was ich machen würde, wenn ich so eine Situation habe. Und das finde ich schon irgendwie echt heftig, ne? Ich meine, gut, das war ja auch alles impulsgesteuert, aber was wäre so mein erster Impuls? Und ich glaube, das war eher, glaube ich, der Rückzug und ich gucke es mal nicht an, aber ich schenke ihnen einen missachtenden Blick.
Ja, okay, ja, gebe ich dir recht. Ja, ich wäre wahrscheinlich genauso wie du gewesen. Während zum Beispiel, ich war schwimmen und ich liebe Rutschen beim Schwimmen.
Ja.
Und dann hinter mir sind so Jugendliche hochgegangen und die haben sich wirklich, die waren aber schon älter, wirklich. Und die haben sich aber benommen wie so Kindergarten, haben da rumgeschrien und so weiter. Und da war ich so genervt. Vielleicht ist es auch so, abhängig von meiner Stimmung, ne? Was für eine Stimmung man selber ist. Und ich war alleine. Und da habe ich dann auch mal was gesagt, was mich wirklich richtig genervt hat. Ich meine, sie haben ja auch nichts kaputt gemacht oder so, ne? Von daher war jetzt auch niemand gefährdet oder sonst was. Und gut, was hätten sie mit mir machen wollen? Hätten sie mich jetzt verprügeln wollen? Das wäre jetzt ein bisschen aufgefallen dann. Gut, wäre jetzt noch eine Idee gewesen. Aber das meine ich auch, je nachdem, was für ein Kontext das einfach ist.
Ja.
Ich glaube, davon hängt auch ganz viel ab. Wie ist selber die Stimmung? Ne? Wie ist man gerade so gesettet irgendwie so ein bisschen? Ne? Hängt auch davon ab. Und ja, also das sind so ganz, ganz viele Komponenten, die da irgendwie zusammenkommen. Irgendwie.
Ich glaube, ein Argument war noch für mich oder ein Gedanke war für mich, eigentlich würde ich auch gerne so sein.
Ja, das stimmt.
Und da habe ich auch lange drüber nachgedacht, wo ich mir denke, ja, aber das ist ja total schade, wenn man sich immer nur an dem orientiert, wie man gerne sein möchte, weißt du? Weil ich vom Typ her wahrscheinlich einfach nicht so eine Charaktere bin. Also ich bin eher dieses, oder aus der Mut heraus oder aus meiner Strategie heraus, bin ich eher ein Mensch, der sich so charakteristisch entwickelt hat, dass ich eher in die Harmonie gehe, weil es ja auch irgendwann mal Sinn für mich irgendwie hatte und ich mich da auch dann ganz wohl drin fühle. Und Konflikte, wie gesagt, ich weiß, dass es was Bedrohliches ist. Das heißt aber nicht, dass ich jedem Konflikt aus dem Weg gehe. Ne? Das ist natürlich kognitiv schon ein bisschen besser gelöst. Aber dass ich versuche, die Situation irgendwie, dass sich alle wohlfühlen.
Ja, kann ich total nachvollziehen.
Aber irgendwie wünsche ich mir dann auch manchmal so ein bisschen mehr da für mich einzustehen und das dann vielleicht auch mal wirklich auf so eine Art und Weise zu lösen, wo es vielleicht nicht meine Art und Weise ist. Und da denke ich mir auch, vielleicht hat jeder so seine Stärken und seine Kompetenzen da drin. Also wenn ich jetzt mit ihr an dieser Bushaltestelle gestanden hätte.
Dann wärst du natürlich, hättest du ja jemanden gehabt, so einen Führer in Anführungszeichen.
Genau.
Und dann hättest du für dich wahrscheinlich, oder dann hättest du ja hinter ihr gestanden. Ne?
Genau. Dann hätte ich wahrscheinlich, wenn sie vorher geprescht wäre, hätte ich mich sofort dahinter gestellt, sozusagen geschlossen.
Ja.
Das wäre, glaube ich, meine Position gewesen.
Ja.
Aber ich glaube, ich muss mir eingestehen, dass ich keine Person bin, die da dann drauf
vorangeht. Ne?
Vorangeht. Besonders, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre es auch zu unsicher gewesen.
Ja,
dann hätte man mir das nicht abgenommen und dann hätte man dieses leicht Unsichere wahrscheinlich gemerkt und dieses, was will die denn jetzt? Wie bringt die das denn jetzt? Ja, bitte, mach das nicht, weißt du? Ich glaube, das wäre dann halt in der Situation auch halt nicht gut angekommen. Und ich glaube, da muss man sich vielleicht auch so ein bisschen für sich positionieren und sagen, okay, hier sind meine Kompetenzen, hier sind meine Fähigkeiten, so und so kann ich reagieren. Ich finde es vielleicht total gut, wenn jemand anders so reagiert, aber es ist nicht meine Kompetenz.
Ja, das
und
stimmt.
Auch gar nicht so mit hadern oder sagen, ach, ich wünsche mir das so gerne oder ich würde das so gerne machen, sondern einfach zu sagen, nein, ich bin halt nicht so ein Typ, aber ich kann mit dem überzeugen, was ich mitbringe.
Ja, das stimmt. Das wollte ich sagen, wobei wir ja uns für unsere Kinder wahrscheinlich wünschen, dass sie ja für sich einstehen, egal in welcher Situation. Und dazu gehören natürlich auch Situationen, die halt nicht schön sind oder ungemütlich oder wo man in Konflikte reingehen muss und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ja so konträr, ne? Wir wünschen uns das für unsere Kinder, aber können es eigentlich gar nicht so wirklich immer vorleben.
Ja. Ja, das war auch noch in so einem Gespräch, was ich mal hatte. Das war aber jetzt eine andere Situation, aber das passt jetzt gerade zu deinem Beispiel. Da ging es halt auch um Kinder. Das heißt, wenn man jetzt so ein Elternpaar ist, was jetzt sehr selbstbewusst ist und im Leben steht und so vorangeht und sagt, hier, ich stehe für mich ein und alles ist gut so und sich selbstbewusst dem Leben entgegenstreckt, aber dann Kinder hat, die total das Gegenteil sind. Das heißt, sehr schüchtern sind, sehr zurückhaltend sind, sehr abwartend und so eine ganz andere Charaktere haben, die vielleicht, ne, wo die Eltern gar nicht sagen können, woher kommt das denn jetzt eigentlich? Also kein Vorlebemechanismus war, weil das Kind sich ganz anders entwickelt hat. Aber dieser Drang der Eltern natürlich immer ist, ja, aber ich möchte doch, dass mein Kind sich behauptet.
Ja, ja.
Oder ich möchte doch, dass es stark ist und dass es sich für sich einstehen kann, dass es nicht untergeht, dass es nicht untergebuttert wird, dass es nicht, wenn man einmal pustet, sofort umfällt. Und das ist ja der größte Wunsch der Eltern, das Kind dann so stark zu machen und das aber dann auszuhalten, dass das Kind vielleicht andere Kompetenzen hat in seiner Zurückhaltung. Vielleicht hat dieses Kind eine mega Beobachtungsgabe oder kann dieses Kind unglaublich gut Situationen sehr schnell einschätzen und kann sich dementsprechend in der Gruppe sehr, sehr gut orientieren in dieser Zurückhaltung, weil sich erstmal einen Überblick verschafft. Kann ja jetzt mal als These sozusagen dann diese Stärke dieses Kindes sein. Aber für die Eltern ist das dann in dem Sinne, nein, das Kind muss stark werden und drängen es vielleicht zu einer Position oder stülpen ihnen etwas über, was sie natürlich für sich als sinnvoll und auch als im Leben Mut betrachten, versuchen sie dem Kind natürlich auch mitzugeben, aber das Kind fühlt sich wahrscheinlich total unter Druck, weil es gar nicht deren Charakterzug ist oder gar nicht deren Vorgehensweise. Das ist ja auch total schwierig, das als Eltern dann auch so auszuhalten, dass das Kind Obwohl man selber sagt, ach komm, jetzt mach doch jetzt endlich mal oder jetzt geh doch mal dahin oder
ja, das stimmt.
Jetzt tu doch mal oder jetzt, warum wehrst du dich denn jetzt nicht?
Ja, ja, das ist so wie wenn du aus einer Maus, was weiß ich, einen Tiger machen willst,
ja.
Klappt auch in der Regel nicht, und aus dem Tiger eine Maus wird wahrscheinlich genauso schwierig, ne? Also gebe ich dir absolut recht. Da fällt mir noch eine witzige Geschichte zu ein. Wir hatten irgendwann die Tage mal so eine Feuerübung. Und wie man sich vorstellen kann, wenn man eine Feuerübung hat, nimmt man in der Regel ja auch das Täschchen direkt mit. Und manche nehmen auch noch den Autoschlüssel mit und ergreifen die Situation, um sich ins Auto zu setzen und wegzufahren.
Ja, kann man machen.
Dein Ernst? Ja, ist mein Ernst.
Es war aber klar, dass es eine Übung war.
Das war ja natürlich.
Okay.
Ja, und es war auch mitten am Tag. Es war jetzt irgendwie nicht nachmittags oder nach dem Mittag. Nein, es war morgen. Ja, kann man mal machen. Und da sieht man ganz viele Menschen, die das machen. Oder, ne, und könnte ich ja jetzt auch jedes Mal sagen, wie sieht's mal aus, wieder zurück zur Arbeit? Ne? Aber.
Ich gehe dann mal.
Ja, wirklich.
Ist der Feueralarm.
Ja, ja.
Ich hau da mal ab. Ich krieg mich jetzt sicher ein.
Ist so. Ist witzig, ne? Aber, naja, genau. Und die würden einem ja nichts tun, ne? Aber selbst in dieser Situation denkt man sich, was willst du da machen, ne?
Naja.
Also natürlich könntest du sagen, es geht aber gleich weiter. aber die denken sich auch, habe ich mal eine gute Chance, ne? Also
ja, Charakterzüge.
Ja, ja, ne? Total, ne? Also und da gibt's so, so viele und die lassen sich einfach gar nichts sagen, dann teilweise auch, ne? Und wie gesagt, auch gerade Jugendliche, halbstark, wir sind sowieso die coolsten in dem Alter, ne? Man fühlt sich noch nicht mehr als Kind, aber auch noch nicht so ganz erwachsen, ne? Und man muss sich noch irgendwie im Leben finden und sich behaupten und irgendwie und ja, total schwierig. Und dann versucht man wahrscheinlich auch so zu gucken, okay, was bin ich? Eine Maus oder ein Löwe?
Ja. Ja,
also, glaube ich.
Und das ist, glaube ich, wirklich die Schwierigkeit, weil gerade in der Jugendzeit, wenn das Gehirn sich anfängt umzustrukturieren, dann kommt ja nochmal dieses Abgrenzen von den Eltern, sich aber nur in einer neuen Peer Group irgendwie zugehörig fühlen, weil wenn man sich von einer Gruppe trennt, alleine hat man schlechte Überlebenschancen, muss man sich ja einer anderen Gruppe sozusagen zugehörig fühlen. Und da ist es, glaube ich, auch super anstrengend. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir in der Jugend war. Man vergisst das ja dann auch so schnell. Oder es ist dann auch so schnelle Situationswechsel. Ja. Man denkt, in einem Jahr kommt dann ja so vor, dann wie 10 Jahre, weil dann irgendwie so viel passiert oder sich die Meinung auch so schnell irgendwie ändern oder auch die Freunde oder so. Deshalb kann ich da gar nicht mehr so richtig drauf zugreifen. Aber das ist ja oder muss ja unglaublich anstrengend auch sein, ne? Etwas sich überstülpen zu müssen, wo man denkt, okay, das ist in dieser Gruppe, aber ne, wenn man jetzt mal plakativ jetzt sagt, ja und nein, also binär, hier sind nur die Starken erlaubt, hier ist nur das Männliche erlaubt oder im Gegenzug nur das Frauliche irgendwie erlaubt, da muss ich mich genauso geben, damit ich hier akzeptiert werde, obwohl man vom Charakter vielleicht jemand ganz anders ist, aber wie will man das herausfinden, wenn man noch nicht mal richtig weiß, wer man ist?
So ja, heißt das, stimmt. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich war, als ich Kind war, wo du das ansprichst, war ich eher so Team Graue Maus, würde ich mal sagen.
Okay.
Ne? Und das weiß ich noch, da waren zwei Situationen, die überhaupt nicht mir entsprochen haben. Die eine Situation war, da hatten wir, ich weiß es gar nicht mehr, ob wir eine Stunde später Schule hatten oder ob wir eigentlich doch zur ersten gehabt hätten. Auf jeden Fall bin ich da ausnahmsweise mal mit der Straßenbahn mit zwei Freundinnen waren das gar nicht wirklich, aber das waren halt einfach welche, die auch in meiner Klasse waren. Und wie auch immer das kam, bin ich mit denen dann mit der Straßenbahn gefahren und dann haben die so gesagt, ach komm, lass noch mal bis dahin fahren und dann, dann, dahin. Und dann habe ich noch gesagt, ich war ja immer mega pünktlich in der Schule, ja, schaffen wir das noch pünktlich in die Schule? Mhm. Ja klar, gar kein Problem. War natürlich nicht der Fall, ne? Also wir kamen zu spät und wie gesagt, Team Graue Maus und man will nicht auffallen in der Regel, ne? Und ich war immer so das mega angepasste Kind und aber dann bin ich ja mal aufgefallen, obwohl es gar nicht mir entsprochen hat, ne? Sondern weil die anderen beiden, die kannten das ja schon, die waren täglich und da haben sich die Eltern auch nicht wirklich für interessiert. Meine Eltern ja schon und auf jeden Fall, und das war mir so unangenehm, da habe ich gedacht, das machst du einmal und nie wieder und es war auch wirklich so, weil das war gar nicht ich, ne?
Ja.
Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich es meinen Eltern damals gebeichtet hatte oder so. Auf jeden Fall fand ich es ganz, ganz schrecklich, da auf einmal so aufzufallen und so weiter. Nee, das fand ich ganz schlimm. Und eine zweite Sache weiß ich auch noch, da sind wir mal irgendwie in Rossmann gegangen. Ja, auf jeden Fall in Drunkerie, ob es Rossmann war, weiß ich schon gar nicht mehr. Und dann hatten zwei auch was mitgenommen, ohne zu bezahlen.
Ja.
Und ich wusste das ja quasi, aber ich habe halt auch nichts gesagt und so, dann fühlte man sich auch cool. Wenn du was gesagt hättest, wäre es ja auch uncool gewesen und so weiter. Also, ne, das waren ja auch so Jugendliche, das war überhaupt nicht ich, ne? Mhm. Und wie du schon sagst, man wusste noch nicht, in welche Gruppe gehört man, aber da habe ich nur irgendwie, also habe ich so innerlich wahrscheinlich mir gedacht oder gemerkt, ja, so, da gehöre ich ja überhaupt nicht hin.
Ja, total. Ne? Ja, aber spannend, das ist ja stark im Gedächtnis geblieben.
Total.
Ne? Ja. Also, das hat dich ja sehr beeindruckt.
Ja.
Oder du hast dich da gefühlt, sehr in die Ecke gedrängt gefühlt und sehr aus dieser Komfortzone raus. Ne?
Ja, ja, genau.
Hättest du es dir denn in dem Moment gerne gewünscht, dass du es cool gefunden hättest?
Das zu spät kommen und das mir zu, also klauen, ich nenne es jetzt mal wirklich klauen, das Klauen finde ich uncool. Ja. Also das ist natürlich auch heute nach wie vor uncool, auch wenn es mit Sicherheit ganz, ganz viele Jugendliche machen und es cool finden, weil man ja nicht erwischt oder versuchen, nicht erwischt zu werden. Nee, hätte ich auch damals nicht cool gefunden, weil, wie du schon sagst, wie die Jugendlichen mit dem Glas, was wollte ich denn damit bezwecken?
Ja.
Das ist so ein Ding, so mir ist langweilig und ich werfe ein Glas runter oder mir ist langweilig, ich komme zu spät zur Schule, why?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen abgrenzen, ne? Das ist ja auch dieses, ich mache es einfach anders als die Norm oder die Regel es erwarten. Und ich glaube, da gibt es, sind nicht zwei Lager, da gibt es ganz, ganz viele Lager, aber ein Kreis, der ist halt, will nur mit dem Strom schwimmen, egal mit welchem Strom, aber Hauptsache nicht auffallen, Hauptsache irgendwie unterducken und Hauptsache irgendwie, so wie du, ne, nicht auffallen. Dann gibt es die, die wollen halt die ganze Zeit auffallen, die wollen diese Präsenz haben, sagen hier, look at me und nimmt mich endlich wahr, vielleicht würden sie sonst nicht wahrgenommen.
Ja, ja.
Und ich mache alles dafür, auch wenn es dann in den negativen, in Anführungsstrichen, Bereich geht, damit ich jetzt hier wahrgenommen werde, damit ich gesehen werde. Ja, und dann gibt es dann halt noch, das ist echt zigtausend andere Kategorien, die du da irgendwie aufmachen kannst. Und im Laufe des Lebens findet man, glaube ich, so ein bisschen heraus, welche Kategorie man sich selber so ein bisschen angehörig fühlt oder wo man sich wohlfühlt, was, glaube ich, viel auch damit zu tun hat, mit welchen Strategien man aufgewachsen ist.
Ja,
ne?
Genau.
In welchem Kontext, was war für einen wichtig damals. Und danach bildet sich auch so ein bisschen der Charakter, je nachdem, welche Strategie man anwenden musste. Obwohl ich auch schon oft mich mit Menschen unterhalten habe, die so ähnliche Aufwachssituationen hatten jetzt wie du und ich oder was ähnlich war, aber sich total unterschiedlich entwickelt hat. Wie gesagt, die eine war dann eher so nach dem Motto, okay, ist mir alles scheißegal, ich grenze mich ab, die sollen ihren eigenen Scheiß machen und ist mir völlig wurscht und dadurch ganz, ganz viel Selbstbewusstsein bekommen hat und gesagt hat, so, ich muss ja alleine durchs Leben und ich kann das alles alleine und hier und da. Und dann gibt es halt die anderen, die halt ein Bedürfnis haben, gesehen zu werden, die immer in diesem Mangel sind, so aus dem Motto, ja, aber ich muss alles nur machen, um anzukommen oder um gesehen zu werden oder um Bestätigung zu bekommen. Mhm. So ein bisschen sich vom Außen halt abhängig machen und nicht so sehr auf sich dann verlassen. Ich weiß nicht, ob das eine gut oder schlecht ist. Das möchte ich gar nicht wieder in dieses Kategorische irgendwie einsortieren. Alles hat wahrscheinlich seine Vor- und Nachteile in dem Bereich. Aber ich glaube, jeder Charakter entsteht einfach aus den Strategien, mit denen man halt aufwächst, die man in irgendeiner Form sich aneignen musste.
Ja,
ne? Egal in welcher, ob man das jetzt positiv oder negativ bewerten würde.
Gestern habe ich in meiner YouTube-Timeline so ein Reel geguckt, wo eine Frau interviewt worden ist, die ganz stark drogenabhängig war und die sollte so ein bisschen aus ihrem Leben erzählen. Ne? Und die hat erzählt, die waren drei Geschwister insgesamt und sie ist in einem ganz wundervoll liebevollen Haushalt aufgewachsen. Die Eltern waren super irgendwie auch gebildet und so weiter, ne? Auch ganz normale Jobs, alles und so weiter. Und sie ist mit 12, 13, also die Eltern haben auch immer fokussiert, dass sie viel ausprobieren, viel machen und so weiter, um sich selber auszuprobieren. Und sie hat erzählt, dass sie mit 12 oder 13 hat sie dann angefangen, bei Drogen oder irgendwas da zu nehmen oder zu, da hat sie angefangen zu rauchen, aber ich kenne mich da nicht so aus, also nicht normale Zigarette, sondern Haschisch oder was?
Ja, Joints.
Genau, und dann haben sogar noch die Eltern zu Hause das irgendwie noch gesagt, mach das lieber zu Hause, bevor du das irgendwie unkontrolliert machst und so weiter. Und sie hat dann gesagt, dann irgendwann ist sie komplett abgerutscht, auch Alkohol und Drogen und so weiter. Und ihre anderen Geschwister haben ganz normal aufgewachsen, ne, und haben auch super Jobs und so weiter. Und sie ist die Einzige gewesen, obwohl sie genau gleich aufgewachsen ist wie alle anderen. Und trotzdem hat sie das irgendwie, ne?
Ja, das sagt man ja so häufig, obwohl man gleich aufgewachsen ist. Man wächst aber nicht gleich auf.
Ja, wahrscheinlich
weil jeder
nicht.
Mensch, der auf die Welt kommt, ist ja ein anderer Typ.
Ja.
Und je nachdem, welche Rolle auch schon in diesem Familiensystem besetzt ist, muss man sich ja auch irgendwie seine Rolle da suchen.
Ja.
Das heißt, wenn man ein Geschwister hat, was total extrovertiert ist, dann ist diese Rolle ja meistens auch schon besetzt. Das heißt, man nimmt vielleicht jetzt nicht auch diese super extrovertierte Rolle anscheinend an, sondern sucht sich halt eine andere Nische, um irgendwie im Familiensystem auch zugehörig zu fühlen, weil stell dir mal vor, es würden nur irgendwie, was weiß ich, du hast zwei Kinder und beide würden extrem viel Stress machen, dann wäre das Überleben in dieser Familie, also wenn man jetzt aufwächst als kleines Kind, relativ schwierig, also was das System irgendwie angeht. Deshalb würde das zweite Kind sagen, okay, meine Schwester oder Bruder oder was weiß ich, rastet hier regelmäßig total aus, also das lasse ich lieber sein, sonst kriege ich nämlich gar keine Aufmerksamkeit mehr, sonst werde ich ja gar nicht mehr hier wahrgenommen und gesehen, weil das macht er oder sie ja schon.
Ja, genau.
Das ist so ein bisschen natürlich diese plakative These.
Ne? Das stimmt. Aber um nochmal den Bogen wieder zu spannen, zum Anfang, die wollen ja auch nur gesehen werden. Warum macht man sonst so einen Quatsch? In Anführungszeichen,
jeder will gesehen werden.
Genau, jeder will gesehen werden. Wobei, ich war ja Team Graue Maus. Ich wollte eigentlich gar nicht gesehen werden, weißt du?
Ja, aber dadurch wurdest du ja auch wahrgenommen, indem du dich total mit dem Strom und zurückhaltend gegeben hast, nicht auffallen, hast du ja genau die Bestätigung oder Anerkennung oder das als Gefühl bekommen, entweder von deinen Eltern oder von deinen Freunden, was du brauchtest.
Achso.
Zugehörigkeit.
Achso, ja. Okay, ja, das stimmt. Gut, und die Jugendlichen, die dann mit ihrem Glas zum Beispiel, die wollten natürlich extrovertierter auffallen, während ich ja total introvertiert war. Ne? Genau. Ja, gut, das stimmt. Ja, aber dann passt das auch wieder dazu, ne?
Aber nochmal zu dieser Geschichte, wie du erzählt hast mit den drei Kindern und die eine, die drogenabhängig geworden ist. Vielleicht haben sich die Eltern dieses Freie, das ist ja genau das Gleiche, was wir gerade schon mal hatten, ne? Total das Freie gewünscht, nach dem Motto, ihr habt alle Möglichkeiten, wächst auf und versucht alles Mögliche auszuprobieren und die Welt steht euch offen. Obwohl dieses Kind vielleicht wirklich mehr Begrenzung gebraucht hätte. Eher Vorlagen oder wirklich eher einen beschützteren Rahmen gebraucht hätte und ihr das vielleicht viel zu offen für ihren Charakter gewesen wäre. Was ja eigentlich positiv die Eltern gemeint haben, weil sie selber solche Charaktere sind und wie gesagt alles ermöglichen wollten, aber die für dieses Kind es nicht geeignet war. Was ich ja gerade schon hatte mit den Eltern, die total Selbstbewusstsein sind und sagen, so, jetzt kämpfe ich durchs Leben und ich stehe hier und ich weiß, was ich will. Und dieses Kind aber genau das Entgegengesetzte, schüchtern ist, unsicher, zurückhaltend ist. Das heißt, die wollen dem Kind ja auch nur ihre Sichtweise ermöglichen und sagen, boah, ey, wenn du das machst, dann fühlst du dich genauso wie wir. Aber dieses Kind gar nicht die Möglichkeit hat, weil sie gar nicht diese Strategien sich angeeignet hat oder weil die vielleicht schon besetzt waren und sie da keinen Platz für diese Strategien hatte und halt was anderes gewählt hat. Oder wählen musste. Ich weiß, passiert ja alles unterbewusst.
Ja, das machen wir ja nicht bewusst. Machen wir ja nicht mit Absicht, ne?
Genau. Und deshalb, dass manchmal zustande kommt, dass man sagt, ja, wieso? Die sind doch alle gleich aufgewachsen, in Anführungsstrichen. Ja, aber man kann nicht gleich aufwachsen, weil jeder eine andere Wahrheit und eine andere Wahrnehmung hat.
Das stimmt. Da habe ich auch die Tage bei meinen Kindern drüber nachgedacht. Immer dieser Satz, die wachsen ja gleich auf oder werden gleich erzogen. Nein, werden sie nicht.
Nein.
Auf gar keinen Fall.
Und du hast sogar noch Zwillinge.
Ja, ja, genau. Sie sind gleich alt, ne, und so weiter. Aber selbst da gibt es einfach Unterschiede. Und das ist ja auch irgendwie normal, oder? Also man kann, also wie du schon sagst, die Eltern haben vielleicht die drei gleich erzogen, aber für die eine passt es nicht.
Genau, für die eine oder für die anderen oder für irgendjemanden passt es halt nicht. Das höre ich ja wirklich ganz, ganz häufig. Ich meine, auch wir als Eltern, das ist ja genauso. Wir versuchen das Beste für unsere Kinder und versuchen aus unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, unseren Kindern das Beste zu ermöglichen. So nach dem Motto, ich weiß, was für dich das Beste ist. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ja. Ich habe das selber schon damals durchgemacht, aber jetzt habe ich ja die Erfahrung gesammelt. Deshalb weiß ich jetzt, was für dich am besten ist. Obwohl es für das Kind wahrscheinlich nicht das Beste ist.
Auf gar keinen Fall. Also was heißt auf gar keinen Fall? Zumindest vielleicht einfach nicht komplett das Beste, sondern ein Teil davon einfach nur. Ich glaube, ich habe mir auch daraufhin Gedanken gemacht und gedacht, wenn mir irgendwann, es fällt ja häufig mal der Satz, ach, wie kann das passieren? Ich habe doch die Kinder gleich erzogen. Mhm. Ne? Ich glaube, irgendwann, wenn ich das nochmal höre, so oft hört man das ja dann nicht mehr, wenn die Kinder älter werden, würde ich auch mal sagen, nein, du hast die nicht gleich erzogen. Mhm. Unbewusst hast du sie einfach nicht gleich erzogen, weil ich glaube, vielen Eltern wird das gar nicht bewusst. Und das ist mir bisher auch nie bewusst geworden. Erst als ich mal wirklich über diesen Satz nachgedacht habe, weil, ne, als sie Babys oder kleiner waren, ist es ja noch alles ähnlich, aber irgendwann trennt sich das einfach so ein bisschen, ne?
Total, da bin ich ganz bei dir. Und ich würde das auch niemals sagen, ich erziehe meine Kinder gleich. Das kann ich gar nicht.
Kann man ja gar nicht. Ja, genau.
Das sind allein schon Unterschiede. Junge Mädchen, Charakteren sind das.
Alter.
Alter, Bedürfnisse, Herangehensweisen, Wahrnehmungen. Ja. Und das ist, und das Familiensystem an sich.
Ja.
Weil das System muss ja in irgendeiner Form auch funktionieren.
Und mitwachsen und dann nochmal durch das Alter ja auch nochmal so andere, also weißt du, was bei dem, vielleicht bei dem älteren Kind on vogue war, muss bei dem jüngeren, wenn es dann genauso alt ist, gar nicht mehr so sein, ne?
Und wie gesagt, muss auch gar nicht vielleicht dazu passen.
Und passen, genau, ne? Also das stimmt.
Das ist so wie mit den Klamotten, ne?
Die passen auch nicht mehr immer, ne?
Die sind dann auch aufgetragen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ach witzig. Wie sind wir von den Gläsern auf Klamotten gekommen? Naja, gut, aber.
Naja, gut, das war der große Bogen. Aber ich meine, Resümee ist zumindest, dass die Verhaltensweise oder wie man selber darauf reagiert oder was für ein Typ man ist, was für Strategien man sich angeeignet hat, in welchem Lager man sich zugehörig fühlt. Es ist ja auch irgendwie spannend und auch immer wieder spannend, darüber nachzudenken.
Ich glaube auch, ne? Wenn man darüber nachdenkt, dann wird einem erstmal bewusst, okay, ich bin das auch gar nicht. So
ja,
einfach,
genau.
Ne?
Und das vielleicht auch ein Stück weit zu akzeptieren und zu sagen, ich kann mir das gar nicht überstülpen, auch wenn ich das total bewundere bei anderen. Mhm. Aber jeder hat in so einer Gruppe ja auch so ein bisschen seine Rolle. Ich meine, da gibt es immer den Clown, da gibt es immer einen selbstbewussten Typ.
Den Extro, den Introvertierten.
Genau, und jeder Typ hat auch seine Berechtigung in so einer Gruppe. Und so findet man sich ja auch mehr oder weniger.
Das stimmt.
Und manchmal passt es und manchmal passt es halt nicht so wirklich.
Das stimmt. Das war recht. Ach, wie schön.
Ja, also wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie liked, wenn ihr euch mit Freunden diskutiert darüber.
Genau, und einen Daumen hoch macht.
Genau, und dann würde ich sagen, schön, dass du da warst.
Schön, dass ich da sein durfte.
Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Diego Maradona ist tot. Aber nicht sein Tod wird zum Rätsel, sondern die Entscheidung kurz davor.
Wer auch immer Ihnen als Richtern weismachen will, man hätte Diegos Zustand nicht kommen sehen, der lügt Ihnen glatt ins Gesicht.
Warum liegt ein schwerkranker Hochrisikopatient wenige Tage nach einer Gehirnoperation nicht in einer Klinik, sondern in einem Privathaus, ohne medizinische Überwachung?
Er hätte Intensivmedizin gebraucht, ständige Überwachung. Ich bin mir sicher, die haben nicht mal seinen Blutdruck gemessen.
War das nur Fahrlässigkeit oder ein System, das Diego Maradona bis zuletzt brauchte, aber das ihn nicht mehr schützen konnte oder wollte? Tatort Sport, Diego Maradona, die Entscheidung, die ihn das Leben kostete. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge von Fugenkratzen wieder dabei seid.